Gemütlich, gemütlicher, am gemütlichsten. Entschuldigung, du. Ja, du. Warum schaltest du um, wenn du die knappe Stunde Gemütlichkeit hören kannst? Oder, Tino?
Ja, genau, Tim. Und bevor du jetzt direkt wieder fragst, uns gibt's auf Instagram, uns gibt's auf Twitter, uns gibt's in jedem Podcatcher, ganz besonders in dem Apple Podcatcher, also in der vorinstallierten Podcast-App von Apple. Uns gibt's natürlich auch auf Spotify. Auf Spotify gibt's auch unsere Playlist, gemütlich arrangiert. Dann gibt's noch unsere Webseite, die knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE at Jimdofree.com, aber die haben wir auch nochmal verlinkt. Und ihr könnt uns E-Mails schreiben an die knappe Stunde Gemütlichkeit at gmail.com. Habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Und glaub, Tino, genau, wir wollen ja auch nicht unsere Stammhörer langweilen, denn du hast uns ja schon gesagt, ne? Wir haben jetzt die magische Grenze ist durchbrochen. Wir haben jetzt, unsere Hörer sind im zweistelligen Bereich.
Ja, also wenn man alle Folgen zusammenzieht, dann haben wir einen zweistelligen Bereich.
Und unser großes Ziel ist natürlich jetzt, der nächste Meilenstein ist die 20 Hörer pro Folge, ne? Aber ja, wir wollen mal gucken. Ne? Also empfehlt uns weiter. Ja.
Oder hört euch die Folgen einfach zweimal an.
Oder so. Dann wollen wir direkt anfangen mit unserer Rubrik, ja, was wir gesehen haben. Wer möchte denn anfangen?
Oh, Tim, ich lasse dir gerne den Vortritt. Alter vor Schönheit.
Okay, also wir haben das ja bis jetzt immer so gemacht. Wir sagen immer drei Filme, die uns besonders gut gefallen haben. Und einer, der uns besonders schlecht gefallen hat. Und ja, was habe ich da so geguckt? Ich habe zum Beispiel I Am Mother geguckt. Kennst du den schon?
Nee, ich kenne nur Mother.
Ja, also, ja, der ist von Darren Aronofsky.
Ne? Ja, und den von Dingens hier, wie heißt Bong Joon-ho? Ist doch Bong Joon-ho, oder?
Ach ja, ja, richtig, Mother. Der hat auch noch einen Mother.
Den Mother auch. Ja, der ist wesentlich besser.
Ja.
Der von Aronofsky, da habe ich so gewisse Probleme mit.
Ja, stimmt schon.
Den hattest du aber auch schon gesehen?
Den habe ich auch schon gesehen, ich finde ihn ganz gut inszeniert, aber ja, ist okay. Also mir hat er relativ gut gefallen, aber ich würde ihn jetzt auch nicht empfehlen.
Ja, genau.
Und I Am Mother ist aber was anderes. Das ist so ein Science-Fiction-Film von Grant Sputor. Das ist ja sein Langspielfilm-Debüt. Und das ist auch eine Netflix-Produktion. Und dafür ist die aber richtig gut inszeniert. Da geht es so um eine Bunkeranlage, ne? Und draußen ist halt Krieg, ne? Und in dem Moment wird dann eben so eine künstliche Intelligenz hochgefahren. Die nennt sich eben Mother. Und die züchtet sich eben so ein kleines Kind. Ne, und sieht das dann groß. Und irgendwann ja, steht dann vor der vermeintlich verseuchten Außenwelt, die für das Kind verboten ist, steht dann eben so eine verwundete Frau vor der Tür. Die wird gespielt von Hilary Swank, Oscar-Preisträgerin Hilary Swank. Genau. Okay. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel verraten, ist aber ziemlich spannend und auch nicht so, ja, hat mehr Tiefe als man denkt. Aber es ist schon ein ordentlicher Science-Fiction-Film und auch mit ein bisschen so, ja, kann man mal drüber nachdenken.
Okay.
Ja, Tino?
Was habe ich gesehen? Vielleicht ein bisschen passend dazu habe ich gesehen Vivarium.
Mhm.
Mit Jesse Eisenberg und Florence Pugh oder Poth. Weißt du, wen ich meine?
Nee, jetzt nicht so.
Ist auch egal. Auf jeden Fall, Jesse Eisenberg ist natürlich ein Begriff.
Ja, klar.
Imogen Poots heißt sie natürlich. Imogen
Poots. Ach so, ja, die Green Room hat man doch schon mal vorgestellt, ne?
Ja, genau, deswegen. Deswegen dachte ich, dass du auf den Namen gehst, aber ich hatte mich vertan beim Vornamen. Auf jeden Fall ist das ein relativ kleiner, ich sag mal, Independent- oder Low-Budget-Film. So eine bisschen Dystopie über ein Pärchen, was auf Häuserkauf geht, also was sich ein Haus zulegen möchte. Und die gehen zu so einem Immobilienberater oder Immobilienmakler. Und der kommt einem schon so ein bisschen komisch vor, so total freundlich, sehr gestriegelt, das merkwürdiges Äußeres. Und sagt den beiden direkt, ja, wir haben hier so ein Haus für Sie, kommen Sie doch direkt mal mit, folgen Sie mir doch. Und da fahren die hin und es ist schon so eine Gegend, die, wo jedes Haus gleich ist. Also wirklich identisch. Alles so eine, ja, Vorort, kannst du sagen. Also so eine wirklich linear gestalteten Straßen. Jedes Haus sieht gleich aus. Und die schauen sich das Haus an und da ist halt auch schon alles.
Also jede Nordviertel von jeder deutschen Stadt.
Ja, genau. So wie wenn du dir die teuren Wohngegenden in den Städten, in den Großstädten anguckst.
Ach so, die teuren. Okay.
Genau. Also alles kleine Einfamilienhäuser. Ich sag mal vielleicht so 130, 140 Quadratmeter. Jedes gleich und alle nebeneinander, ne? Jedes ein kleines Stückchen Garten dazu. Und die zwei gucken sich das nun an mit dem Makler zusammen und sehen schon, okay, hier ist ein fertig eingerichtetes Kinderzimmer. Das ist schon als Kinderzimmer geplant. Das Schlafzimmer ist so groß, das ist halt alles fertig eingerichtet, hat Bilder an der Wand. Und die finden das halt schon so ein bisschen, also sehr steril, ein bisschen merkwürdig.
Also irgendwas stimmt da doch nicht, Tino.
Ja, genau, irgendwas stimmt da nicht. Ja, die schauen sich um und auf einmal ist der Makler weg. Tja, und dann denken sie, ja, was ist denn jetzt? Und na, fahren wir mal lieber oder versuchen hier wieder wegzukommen. Draußen ist es schon dunkel und sie fahren los und fahren immer im Kreis. Also sie kommen quasi irgendwie aus dem Viertel nicht raus. Fahren immer weiter und hinter jeder Ecke kommen sie wieder am selben Haus raus. Und denken sie, ja, irgendwas stimmt hier nicht, wir haben uns hier verfahren. Wir schlafen jetzt einfach und wir warten auf morgen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen oder wie wir hier rauskommen.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörer, aber ich habe mir jetzt schon mein Nachtlicht angemacht.
Ja. Und am nächsten Tag geht es natürlich so weiter. Also sie versuchen halt irgendwie da rauszukommen, steigen aufs Dach, gucken oben drüber, wo geht's denn lang, und weit und breit immer nur dieselben Häuser, nur dieselbe Gegend. Und oft denken sie, ja, irgendwo muss da aber was sein. Wir laufen jetzt einfach in eine Richtung und gehen immer geradeaus und irgendwann kommen wir schon an. Irgendwo müssen wir ja aus der Gegend rauskommen. Ja, und als der Tag rum ist und die über die ganzen Zäune und durch die ganzen Gärten gelaufen sind und natürlich niemanden gesehen haben da, kommen sie abends genau am selben Haus wieder raus. Ja, also irgendwas, die werden langsam wahnsinnig, hier stimmt doch irgendwas nicht, es kann doch nicht sein. Und da geht's los und draußen stehen vor der Tür auf einmal Kartons mit Essensvorräten. Alles eingeschweißt, jeder Tag genau durchgeplant, alles fertig. Die kommen nicht weg, also denken sich, na okay, dann müssen wir jetzt wohl hier erstmal versuchen zu überleben, essen das und schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Und irgendwann liegt auf einmal ein Kind vor der Tür. Und dann mit der kleinen Nachricht dabei, um hier wieder rauszukommen oder um eure Freiheit zu bekommen, müsst ihr dieses Kind großziehen. Und das ist eigentlich so der Startschuss für den Film, weil die jetzt ja nun beginnen, dieses Kind eben großzuziehen und ja, das Spannende ist, was steckt hinter dem Kind? Warum müssen die das großziehen? Was ist, steckt hinter der gesamten Geschichte? Und ja, das klang jetzt alles schon ein bisschen relativ groß und dass das alles relativ lang gedauert hat, aber das waren vielleicht so die ersten 10, 15 Minuten vom Film. Und der Film ist auch relativ schnell gerafft in anderthalb Stunden, also knapp 90 Minuten. Also der ist auch wirklich schnell geguckt und ist auch definitiv sehr, sehr kurzweilig.
Na wunderbar. Na, ich würde mir bestimmt mal angucken, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann, was habe ich? Scoop, also S-C-O-O-P von Woody Allen. Den hatte ich noch nicht gekannt, den gibt es jetzt auf Netflix. Also es ist ein ganz typischer Woody Allen-Film. Der ist zwar aus dem Jahr 2006, ne? Also da ist man ja schon einiges gewohnt aus dem Jahr. Zum Beispiel, was kann man mal sagen, was sind hier so große Filme? Zum Beispiel Prestige, ne, von Christopher Nolan oder Pan's Labyrinth. Ne? So in der Art gab es ja schon relativ hochwertige Filme. Ne? Ich meine, da geht immer noch was ein bisschen in der CGI und so weiter und so fort und im Schnitt. Aber das war ja schon recht ordentlich. Und Scoop ist tatsächlich so ein Film, eben wie man ihn von Woody Allen kennt. Also der hätte auch 1975 spielen können. Das ist relativ simpel alles gehalten, auch von den Effekten her und vom Schnitt. Also da ist nicht besonders viel Geld reingeflossen. Aber das macht ja auch so einen gewissen Charme, zumindest bei den Filmen aus. Und was eben bei Woody Allen vor allem wichtig ist und was auch Spaß macht beim Film, ist eben diese gewitzte, intelligente Art, Geschichten zu erzählen. Ne? Und der bringt ja halt auch wirklich, also der bringt ja, der ist ja jetzt schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob der schon 80 ist, aber der geht bestimmt schon locker auf die 80 zu und macht ja halt, ne, jedes Jahr seit 1900, was weiß ich, 50 oder so, macht er ja schon, jedes Jahr bringt er einen neuen Film raus, ne. Ich sag jetzt mal, in den letzten Jahren, wo er nicht mehr selber mitgespielt hat, da hat das ein bisschen zugenommen, die Qualität her von, vom Optischen und auch von den Effekten. Aber hier ist es eben ja so ein ganz typischer Woody Allen-Film, obwohl er schon 2006 gedreht ist. Genau, wer spielt mit? Außer Woody Allen spielt noch mit Hugh Jackman, Scarlett Johansson und dann auch noch zum Beispiel Ian McShane oder Charles Dance. Und da geht es eben darum, da geht es um die junge Reporter-Studentin, die von einem Geist heimgesucht wird, der ihr erzählt, dass eben der von Hugh Jackman gespielte Antagonist ein Mörder ist, obwohl er eben natürlich ziemlich charmant rüberkommt. Ne? Und sie soll eben da investigativ tätig werden, damit sie ihn halt überführen kann. Ne? Und die Scarlett Johansson, die sucht sich halt eben noch so einen Freund an ihrer Seite. Und das ist eben der von Woody Allen gespielte Zauberer. Und genau, die zwei versuchen dann eben hinter die Fassade von dem Hugh Jackman gespielten Geschäftsmann irgendwie durchzudringen, weil der halt sehr charmant ist und so. Genau, das ist so ein bisschen die Einführung. Und wer Woody Allen-Filme mag, dem kann man den auf jeden Fall empfehlen. Tino?
Sehr schön. Ich habe noch gesehen Den weißen Hai. Zum ersten Mal jetzt.
Zum ersten Mal? Oh, ja, ja. Jetzt könnte ich schon wieder ausschalten. Also, ja. Tino, was du schon wieder alles nicht kennst.
Kennst du ganze Bücher mit Filmen?
Ja, also wir unterhalten uns über Kamerafahrten in Vertigo, die dann auch in Der weißen Hai zum Einsatz kommen.
Ja.
Naja,
und dann habe ich den aber noch gar nicht gesehen. Du weißt, wie es ist, Tim. Du weißt, wie es ist.
Ja, ja. Also, genau.
Da aber kommt wie es...
Kommt mit rein zu Predator und Matrix. Nein, aber Tino, nein, erzähl doch mal.
Genau, dasselbe Thema oder das leidige Thema, was wir immer haben, wenn wir hier darüber sprechen, meine Pile of Shame, die ich ja jetzt immer so nach und nach auch abarbeite. Und das restaurierte oder das Release von der restaurierten 4K-Version von Der weiße Hai hat mich jetzt dazu gebracht zu sagen, okay, wenn der jetzt schon noch mal extra restauriert wurde für mich, dass ich den in einer knappen Stunde Gemütlichkeit vorstellen kann, dann werde ich mir den auch angucken. Und wie du dir denken kannst, wurde ich nicht enttäuscht. Also ich habe da sehr, sehr viel Spaß mit gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so viel über den Film sagen müssen, weil die meisten außer mir werden den natürlich kennen, denke ich mal. Ansonsten können wir kurz was sagen. Es geht um eine kleine Stadt. Im Sommer, sie steht kurz vor der großen Badesaison. Die ganze Wirtschaft ist vom Baden abhängig und auf einmal wird jemand gerissen von einem Hai und eine Leiche wird angespielt. Und alle natürlich in übelster Alarmbereitschaft und der Ortssheriff, also der Officer, sagt natürlich hier, nee, wir sperren jetzt die Strände. Aber der Bürgermeister sagt, nee, das machen wir natürlich nicht, wir sind alle davon abhängig. Und da geht es hin und her, der Bürgermeister lässt das nicht zu, die fangen einen Alibi-Hai, aber natürlich war es nicht der Richtige und Hauptsache, die Strände können geöffnet werden. Und das Ende vom Lied ist, sie gehen halt auf die Jagd nach dem richtig großen weißen Hai. Die Musik dürfte nun wirklich allen bekannt sein, die macht extrem vieles aus. Noch dazu kann man sagen, dass der weiße Hai ja dafür berühmt geworden ist, dass den subtilen Horror ganz nach vorne zu bringen. Das heißt, der eigentliche Horror ist das, was man eben nicht sieht oder das permanente Warten darauf, dass der Hai nun endlich zuschlägt oder mal zuschlägt. Und das dürfte für die damalige Zeit ein ziemlich großes Novum gewesen sein. Das ist natürlich später weg dann oftmals adaptiert worden und von anderen Filmen auch übernommen worden. Aber selbst für seine nur mittlerweile 45 Jahre, die er auf dem Buckel hat, ist er immer noch auf jeden Fall sehr, 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 sehr lobenswert und sehr, sehr gut schaubar, kann man sagen. Also ich könnte es dir eigentlich wirklich, ich könnte es dir nur empfehlen, die neue restaurierte Version nochmal anzuschauen. Hm? Weil wenn man die ganzen Vergleichsbilder sieht, wie der Film original damals im Kino gelaufen ist und wie der heute restauriert aussieht, das ist Wahnsinn. Was da mittlerweile möglich ist, aus so alten Filmbändern rauszuholen, ist schon sehr, 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 sehr krass.
Ja, also ich habe verbotenerweise als Kind damals den Weißen Hai geguckt.
Oh.
Und das hat mein Leben dramatisch oder traumatisch verändert. In dem Sinne, dass ich halt wahrscheinlich bis heute noch richtig Schiss habe, ne? Vor mir.
Die direkt im Double Feature mit das Ding aus einer anderen Welt.
Nee. Ja, das wäre.
Ganz so schlimm war es nicht.
Nee. Ja, aber genau. Aber also richtig gruselig als Kind habe ich so gesagt, lieber nicht ins Wasser, ne? Aber wahrscheinlich auch zu Recht. Im Wasser ist ganz schön was los. Ja. Ich kann mich erinnern, das reicht jetzt nicht für eine Hollywood Connection. Oder vielleicht doch. Wo ich noch in München war, da war ich eingeladen auf eine Filmpremiere.
Von
das war so ein Krimi, Spielberg. Der spielte in Südafrika und war, glaube ich, von 13th Street wurde der ausgestrahlt, irgendwie auf, ich weiß, ich will jetzt nicht lügen, aber vielleicht gehört das zu Sky oder sowas, ne?
Kann ja, sein. 13th Street ist so ein Ableger von Sky.
Ne? Und der eine Hauptdarsteller, der hat halt so erzählt, ne, nach der ersten Pilotfolge, da steht man ja meistens dann auf der Bühne. Du kennst das ja, Tino, ne? Wenn so ein Film vorgeführt wird, ne, steht man dann hinterher auf der Bühne und dann kriegt man halt Mikro, kann so ein bisschen was erzählen. Und genau, der hat so erzählt, der war halt eben in Südafrika und war halt da im Wasser, ne? Und der hatte auch so ein bisschen mulmig war dem schon, ne? Weil du siehst ja da nichts, ist ein bisschen trübes Wasser und so. Und der Regisseur hat ihm immer gesagt, ja komm, geh da rein, ist doch halb so schlimm, ne? Und halt hinter ihm, irgendwie 20, 30 Meter weiter, nachdem die Aufnahmen gedreht wurden, haben die da wirklich hier so einen großen Tigerhai oder weißen Hai aus Wasser gezerrt da, ne? Und haben den
gefangen. Ach ja.
Ja. Genau. Ja, das wollte ich nur mal erzählen, ja.
Na, ein Glück. So.
Dann. Du bist. Achso, ja, ich hätte noch zwei Filme, die kann ich ja ganz kurz anreißen. Einmal habe ich auch noch dann wieder von Ingmar Bergmann, habe ich gleich noch einen Film geguckt, Das siebente Siegel. Hat auch die Goldene Palme, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, in Cannes gewonnen damals, in den 1957. Und kann man auf jeden Fall angucken. Ist ein schöner Film. Aber auch keine leichte Kost. Also so ein bisschen ähnlich wie Persona, aber schon witziger. Ne? Und da geht's um einen Ritter, der mit dem Tod Schach spielt. Und solange er mit dem Tod Schach spielt, nimmt ihn der Tod nicht mit. Ne? Und da kann er eben noch das eine oder andere erledigen. Und dann der zweite Film, was habe ich dann noch? Ach ja, Dr. Sleep. Weißt du nicht, ob du den schon kennst?
Dass die, naja, in Anführungszeichen Fortsetzung vom Shining.
Ja, oder? Kann man so sehen, genau. Da habe ich jetzt, die ist von Mike Flanagan. Mike Flanagan kennt man ja unter anderem von zum Beispiel, der ein oder andere kennt den Film Hush, ne? Oder Oculus oder Ouija, Origin Hush? Of Evil.
Hush ist der Netflix-Film mit dem Maskentyp, oder?
Genau, mit der Taubenfrau, die nichts hören
den
kann.
Den fand ich eigentlich ganz cool. Also ja, das war, glaube ich, einer der ersten Netflix-Filme so mit. Also der ist noch relativ am Anfang gewesen.
Genau.
Ja, den fand ich ganz cool.
Genau. Und da spielt halt eben Dings mit hier, Ian McGregor. Der spielt halt den erwachsenen Jungen, damals aus The Shining. Und da wird die Geschichte eben so ein bisschen fortgesetzt. Wobei man muss dazu sagen, was ich jetzt gesehen habe, ich habe den dreistündigen Director's Cut geguckt.
Ja.
Und ich fand ihn ziemlich gut. Und man muss aber dazu sagen, da sind ein paar Szenen dabei, die sind ganz schön harter Tobak. Ne? Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich Hollywood. Ne? Also damit muss man schon zurechtkommen. Das ist so ein komischer Mix zwischen beiden Sachen.
Ja. Aber es hat nicht viel mit Shining zu tun, oder? Also vom Feeling her, vom Film, oder?
Naja.
Also es ist schon sehr anders. dachte ich.
Man muss, das ist eben schwierig so zu sagen, weil das eigentliche Shining, das hat ja, der hat ja, Stephen King, ne, hat das geschrieben und der hat ja die Verfilmung gehasst, ne, weil Stanley Kubrick da so weit weg ist vom Original, vom Buch. Und das ist jetzt näher dran an dem, an den Büchern, der Film.
Okay.
Ne? Deshalb hat es wahrscheinlich wenig vom alten Film, ne, diese Verbindung oder Flair. Das stimmt, genau. Okay. Genau.
Ach, so, jetzt wird es bei mir nämlich schon schwierig, weil ich könnte nicht behaupten, dass ich drei Filme gesehen habe, die ich überhaupt vorstellen wollen würde. Und deswegen würde ich sagen, ich bringe einfach nochmal eine Serie rein zwischendrin.
Ja.
Und zwar habe ich die zweite Staffel gesehen von How to Sell Drugs Online Fast.
Mhm.
Sagt dir das was?
Das sagt mir was, habe ich aber leider noch nicht gesehen.
Das ist eine deutsche Netflix-Produktion. Die erste Staffel kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Die hat man sich auch relativ schnell weggeguckt. Das waren, glaub, weiß ich, 8 Folgen oder so. Also relativ schnell, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und da geht es darum, also so ein Junge, so 17, 18, also so gerade so Abi-Zeit, wartet darauf, dass seine Freundin aus den USA wiederkommt. Die hat ein Auslandsjahr gemacht. Und die ist nun total verändert und ganz komisch. Und fängt an, auf Partys zu gehen und nur noch mit so Drogentypen abzuhängen und steht jetzt auf einmal auf den Drogendealer von der Schule und sowas. Und er ist so ein bisschen Nerd. Ja, er ist so ein bisschen Nerd und ist so ein bisschen so, oh, was muss ich denn jetzt machen, damit ich die jetzt wiederkriege? Und das war jetzt, ist jetzt irgendwie scheiße gelaufen alles. Und er fängt
Tino,
halt
da
auch
die,
an, Drogen zu ticken.
Ja, ja, da, Tino, da kann ich den Hörern sagen, ne? Also das ist ja hier wie, als würdest du mich anrufen vor 10 Jahren, ne?
Ja, genau.
So ging es dir ja auch öfter mal. Aber, naja.
Richtig. dass ich der Coole war und auf der Schule Drogen vertickt habe. Tim, ich glaube, das hast du falsch mitbekommen irgendwie.
Nee, ich meine doch den anderen Teil. Aber nee. Tino, lass dich bitte nicht stören.
Und er fängt halt, wie gesagt, an Drogen zu verticken und damit er eben so ein bisschen wieder an seine Ex-Freundin rankommt. Und weil er aber so einen Nerd-Hintergrund hat und mit seinem Kumpel zusammen sowieso so eine Webseite betreibt, fangen die an, den ganzen Kram über ihre Online-Webseite halt zu verkaufen. Ja, das ist eigentlich so der Grundsatz in der Geschichte. Also darum geht's, die bauen halt so eine Webseite auf, wo sie halt Drogen drüber verticken, besorgen sich das so im Umland bei ihren lokalen Drogenhändlern. Da kommt dann auch Bjarne Mädel ins Spiel. Der spielt da mit. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Gerade für eine deutsche Serie ist das super witzig. Kurzweilig, spaßig, mal was anderes, weil du die Schauspieler auch nicht so kennst. Also gerade die jüngeren Schauspieler sind halt alle neu dafür gecastet. Also die sind jetzt nicht irgendwie so, dass du jetzt irgendwie wieder Elias Mbarek sehen musst oder den Schweighöfer oder sowas. Ja, kann ich nur empfehlen. Also sowohl erste als auch zweite Staffel. Ja.
Okay. Dann jetzt noch hier die Banane der Woche. Da brauchen wir eigentlich auch mal einen Jingle dafür.
Die goldene Ananas.
Ja, goldene genau. Ananas. Da müssen wir auch noch mal einen Jingle brauchen wir echt dafür. Naja, müssen wir uns mal merken, auf jeden Fall. Ja, was habe ich gesehen zum Beispiel? Ja, hier, der schlechteste Film, der passt ganz gut zum Weißen Hai. Habe ich hier 47 Meters Down geguckt von Netflix.
Uncaged. Also der zweite Teil.
Heißt das so auf Deutsch, ja? Oder wie?
Nee, es gibt einmal 47 Meters Down, glaube ich, oder so. Und dann gibt es nochmal 47 Meters Down Uncaged. Das ist der zweite Teil.
Okay.
Vielleicht hast du den zweiten Teil geguckt und kannst den ersten gar nicht.
Nee, das kann ich, das glaube ich nicht. Nee. Also genau, da geht es halt darum, ja, auch so zwei junge Frauen, die wollen halt irgendwie mal mit eintauchen und dann stürzt der Käfig ab in die Tiefe. Naja, ich sag mal so, das ist nicht so schlecht wie The Meg. Ich habe dafür, The Meg habe ich nochmal einen halben Stern abgezogen auf Letterboxd. Und genau, aber stattdessen, ne, wenn man jetzt unbedingt einen Hai-Film sehen will, dann auf jeden Fall.
Ja, es sind zwei Teile. Sorry, dass ich nur mal kurz unterbrechen muss. Der erste Teil ist von 2016.
Ja.
Und der Uncaged ist aus 2019.
Ah, okay, weil bei Letterboxd steht jetzt bei mir 2017. Vielleicht ist das so.
Kann sein, dass der 2017 rausgekommen ist, 2016 aber gedreht wurde.
Vielleicht ist es sowas wie Transmorphers Dark of the Moon.
Ja, genau. Da hast du 46.5 Meters down geguckt. Nicht ganz so weit unten.
Genau, genau. Naja, auf jeden Fall, also wenn man, ne, dann lieber alternativ, der Weiße Hai, kann man nichts falsch machen. Hier jetzt noch neuere Filme, The Shallows oder auch semi-alt, Deep Blue Sea, ist auch spannend und gut. Genau, so ein paar Alternativen dazu. Tino?
Mein Lowlight des Monats war die Hochzeit. Einige werden es vielleicht bei Letterboxd schon gesehen haben, dass ich mich darüber ausgelassen habe. Die Hochzeit ist der zweite Teil von Till Schweigers Film, das Klassentreffen. Das Klassentreffen war der erste Teil, letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam der raus. Der war noch halbwegs witzig. Da ging es um so alte Kerle, die sich halt früher beste Kumpels waren oder immer noch relativ gut befreundet sind und sich für ihr Klassentreffen so ein bisschen rausgeputzt haben, sich da getroffen haben und dann da so ein Wochenende verlebt. Und der zweite Teil ist nun, die sind jetzt doch besser befreundet oder haben sich wieder zusammengefunden. Und Til Schweiger, der spielt die Hauptrolle, genau, als Hauptdarsteller, ist nun kurz vor seiner Hochzeit. Und es geht darum, ja, was passiert kurz vor der Hochzeit alles.
Ich weiß nicht, ob das dem Hörer wirklich bewusst wird, was jetzt Tino alles sagt, ne? Also, wir kennen ja Tinos Reviews, ne? Hier 50 Shades of Grey, Klassentreffen 2.0, ne?
Ja, nur die großen Kracher.
Genau.
Bis zur Mittagsstunde.
Ja. Aber genau, bis zur Mittagsstunde und dann fehlt aber sowas wie, habe ich ja vorhin schon gedacht, ne? Matrix und hier, hast du nicht gesehen, der Weiße Hai. Ich wollte nur noch mal drauf aufmerksam machen.
Ja, danke.
Aber Tino,
Tim,
bitte,
danke.
Bitte lass dich nicht stören.
Danke. Wo war ich stehen geblieben? Genau, es geht um, wie der Name schon sagt, die Hochzeit. So kurz vor seiner Hochzeit sind die alle nochmal zusammen. Es gibt nochmal ein paar Probleme. Also einfach nur, es wird halt irgendwie eine Geschichte konstruiert, damit sich derselbe Cast nochmal zusammentreffen kann. So ein bisschen wie bei Kindsköpfe 2, aber
den du ja auch kennst,
nochmal,
ist ja klar.
Nochmal weiter drunter. Natürlich kenne ich Kindsköpfe 2 als großer Adam Sandler-Fan. nee, Spaß beiseite jetzt. Die Hochzeit ist halt nochmal ein ganzes Stück tiefer, was im letzten Film die Furzwitze waren, sind jetzt die Peniswitze. Und was ich wirklich als größte Frechheit festgemacht habe, ist, dass Til Schweiger Werbung macht für die Sachen, wo er halt im normalen Real Life, sage ich mal, Werbung macht. Das heißt, die Versicherung, für die er normalerweise Werbung macht, die musste er jetzt da auch irgendwie einbauen und hat die ganzen Plakate, auf denen er auch drauf ist, die ganze Zeit im Film platziert. Das heißt, die fahren auch irgendwie über eine Straße und du siehst ihn an einem Plakat vorbeihängen. Die steigen aus dem Auto aus, stehen genau vor seinem Plakat. Das Beste ist, das Auto wurde geklaut von ihm oder vermeintlich geklaut und sein Kumpel steigt aus. Ah, wartet, ich habe doch da jetzt eine App dafür von dieser neuen Versicherung. Und hält das Handy mit der Versicherungs-App in die Kamera, wo du wieder Til Schweigers Kopf drauf siehst.
Das möchte ich bitte nicht kommentieren.
Ja, also dass jetzt wirklich oftmals Werbung eingebaut wird oder Product Placement ist ja ganz klar. Also jeder Avenger fährt ein Audi oder generell in den Avengers-Filmen wird nur Audi gefahren. Oftmals hast du Apple-Produkte natürlich überall in den ganzen Filmen und Serien drin. Fun Fact an der Seite übrigens, Apple hat sich einen gerichtlichen Beschluss besorgt, dass die Bösewichte in den Filmen keine Apple-Produkte benutzen dürfen. Das heißt, wenn du irgendjemanden siehst in einem Film, wo typischerweise Apple-Produkte benutzt werden oder halt iPhones und Macs und sowas und irgendjemand hat ein Sony in der Hand oder, keine Ahnung, Samsung, dann kannst du davon ausgehen, dass der wahrscheinlich der Bösewicht in dem Film sein wird. Und da kannst du schon mal 100 Minuten vorher gespoilert werden aus Versehen. Wenn du diese Information hast.
Also lieber weghören oder vergessen, was die
genau
gerade gesagt hat.
Einfach wieder vergessen. Tja, und genau das ist so das, was bei dem Film eben am deutlichsten wird. Also der ist halt nur dafür gebaut, um möglichst viel Werbung zu platzieren. und um sich selber natürlich das ganze Geld abzuschöpfen, weil die klassische Klientel, die diesen Film guckt oder auch sowas wie das perfekte Geheimnis oder sowas, die holen sich gehen auch die natürlich trotzdem. Die gehen natürlich trotzdem in das Kino rein, ne? Ist ja ganz klar. Also die gucken sich den halt an, weil die halt sagen, okay, das ist hier unser Kinoabend in dem Monat oder in den 2 Monaten. Dann geht's hier zur Preview für die Mädels, wo es noch den Sekt dazu gibt. Und dann ist alles gut und danach geht's heim, 3-mal gelacht, alles gut und die Frauen können sich drüber unterhalten. Hier, haha, ja, genau, das ist bei uns daheim ja genauso. Und genau auf das Klientel zielen die halt ab. Also, aber ich denke mal, wer den Film guckt, der weiß halt auch, was er guckt.
Ja.
Ja.
Das denke ich auch.
Das ist wieder wirklich das perfekte Beispiel dafür, was am deutschen Film eben nicht funktioniert.
Und das ist auch wieder das perfekte Beispiel für den Heldenmut der knappen Stunde Gemütlichkeit.
Richtig.
Ne? Vergesst das nicht.
Genau.
Wir hauen uns rein in den Maschendrahtzaun, ne? Der Schmerzen, genau. Damit ihr
auf das, drüber gehen auf das könnt. Schlachtfeld der deutschen Filme.
Genau, unversehrt kommt ihr drüber zu den Filmperlen. Nur hier
Richtig. Könnt
ihr das hören. Und was fällt mir noch ein? Ja, zum Beispiel hier Dings, König vom, wie heißt das? Product Placement ist ja auch zum Beispiel Transformers, ne? Das ist ja über 50 Marken, ne? Zum Teil.
Wobei es aber da halt nicht so krass ist. Also,
ja,
ich habe den ja auch so letztens auf. Irgendwann mal gesehen. Da ist nicht so, dass da Til Schweigers Kopf irgendwo auf so einer Werbeplakate drauf steht.
Nee, genau, richtig.
Ja, aber wo wir jetzt schon mal bei schlechten Filmen sind, kommen wir direkt zu unseren Hausaufgaben.
Tino, da habe ich dir ja Collar Out of Space aufgegeben.
In da der bin Hoffnung, ich dir so tiefst dankbar.
In der Hoffnung, weil ich ja nun eben dachte, eben wie wir haben es schon mal angesprochen, ne, 80-30, ne, ist zwar die Chance, dass es ein schlechter Film ist, wenn Nicolas Cage mitspielt, aber wenn, dann sind es dann entweder zeitlose Klassiker oder innovative Meisterwerke. Ne? War zuletzt ja Mandy. Ja. Ich war ganz zuversichtlich, weil das dasselbe Produktionsteam war wie Mandy und auch, weil es eben auf einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft beruht. Aber Tino,
was hast du auch gesehen, wer der Regisseur war? Richard Stanley.
Ja, der ist ja auch.
Ist der dir bekannt?
Ich muss mal schauen, ganz kurz.
Seinen letzten Film hat er vor 25 Jahren gedreht und schon den kannte ich nicht.
Oh, okay. A Hardware, ne?
Da ist schon mal. Da konnte man sich ja irgendwie denken, warum der schon länger nichts mehr gemacht hat.
Ja, ja.
Aber. Ja, genau, kommen wir mal zu dem Film an sich. Wie du schon eben gesagt hast, Die Farbe aus dem All, beziehungsweise Color Out of Space. Regie Richard Stanley und der große Star, in Anführungsstrichen, ist Nicolas Cage, der sich ja nun öfters mal für solche Produktionen hergibt, beziehungsweise auf sowas ja ganz scharf drauf ist. Weil ich weiß nicht, ob es immer noch so ist oder ob er sich den Ruf nur mal zwischendurch erarbeitet hat. Er hatte ja mal Geldprobleme aufgrund von, weiß nicht, Alkohol- und Spielproblemen, glaube ich. Und hat sich dann, ich sag mal, ja, so ein bisschen verausgabt an ziemlich vielen Filmen. Hauptsache, er hat eben Geld rangekriegt. Und da kamen dann natürlich immer so Sachen dann auch mal wie, wie hieß der, Ghost Rider? Oder eben dann auch mal eine Perle wie Mandy. Oder jetzt eben die Farbe aus dem All.
Naja, aber ich möchte auch mal sagen, ne, da möchte ich nur mal dazu sagen, dazu kommen ja auch noch Filme, wie zum Beispiel Kick-Ass, ne?
Ja.
Spider-Man Into the Spider-Verse, Im Körper des Feindes.
Ja, aber Into the Spider-Verse spielt er ja selber nicht.
Nee, hat also. Aber eine Sprechrolle, genau.
Genau.
Dann hier Con Air.
Ja, aber das ist Lord, ja nun, das ist ja seine gute Zeit gewesen.
Lord of War, ne, da sind immer mal so ein paar Filme dabei. Und ich weiß nicht, ob das eben wirklich nur dieses Alkohol- und Geldproblem ist, denn
Tino. Am Anfang glaube ich schon.
Ja, aber Tino, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ne? Ich weiß nicht, weißt du, wie Nicolas Cage mit richtigen Nachnamen heißt?
Käfig.
Coppola.
Ach so.
Und Coppola ist ja die Filmdynastie bekannt, ne, in Hollywood.
Ja.
Ne, Francis Ford, dann die Tochter, wie heißt sie nochmal? Ach, ich komme jetzt nicht
drauf. Sophia,
ne? Also, wenn einer keine Geldprobleme hat, dann ist das die Familie Coppola.
Ja, aber der hat ja damit nichts zu tun.
Der ist auch mit, ich glaube, Priscilla Presley hat er geheiratet.
Ja.
Der hat sich ja extra so genannt, Cage, ja, ne, damit der eben nicht bevorzugt wird.
Ja.
Weiß nicht, ob du es wusstest.
Jetzt wissen wir es auf jeden Fall alle.
Genau, Oscar-Preisträger Nick Cage.
Genau. Aber wie du es auch schon gesagt hast, es gibt halt immer so eine gewisse prozentuale Wahrscheinlichkeit, die in den letzten Jahren halt immer höher geworden ist, dass der Film eben ziemlich am Murks ist.
Ja, auf jeden Fall. Richtig.
Also im Vergleich zu Leuten wie Elijah Wood oder Daniel Radcliffe, die ja auch einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben, also die machen ja eigentlich auch nur noch so Low-Budget- oder B-Movie-Produktionen, also oder Indie-Filme, habe ich immer so das Gefühl, dass er immer irgendwie so ein bisschen die Arschkarte zieht. Und da immer so ein bisschen die schlechteren Sachen abkriegt.
Ja, ich glaube.
Aber also das kann halt auch nur so ein Gefühl sein.
Nee, ist schon richtig. Ich glaube, also ich denke, der macht halt eben vor allem, weil der hat eben schon Oscar, ne? Der hat, was weiß ich, Millionen verdient mit hier irgendwo hier, National Treasure, ne? Und die ganzen Filme.
Ja, das waren aber auch schon so Dinge, wo er dann auch nur gesagt hat, ne, das macht er wegen dem Geld. Also das kann kein filmischer Anspruch gewesen sein.
Nee,
hier genau, die, wie heißt Jäger, das war der andere.
Hier irgendwas mit dem Schatz. Dann.
Ja, das Vermächtnis der Tempelritter. Genau, und das Geheimbuch, das Vermächtnis des Geheimbuchs.
Ja, also
ich bin der Meinung, ich glaube, da kommt nächstes Jahr sogar ein neuer Teil raus, extra für Disney Plus.
Naja,
da kann er also nochmal zuschlagen.
Ich kann mir eben nur denken, Nicolas Cage, der weiß das selber. Aber der möchte eben auch vielleicht unbekannte Künstler mal irgendwie versuchen zu pushen. Ja. Ne? Einfach nur, dass er da mitspielt. Aber egal.
Auf jeden Fall bin ich der Meinung, ich habe bei IMDb irgendwo gelesen, dass der Regisseur, also Richard Stanley, extra gesagt hat, er will unbedingt Nicolas Cage dafür haben, weil ihm die Rolle in irgendeinem Vampirfilm aus Ende der 90er so gut gefallen hat. Und er soll unbedingt genauso spielen wie da. Was ja so ein bisschen vielleicht schon ein bisschen so vorgibt, warum er so overacted in dem Film. Warum er so ein bisschen drüber ist.
Ja, aber das ist eben auch das Markenzeichen von Nicolas Cage, ne?
Ja, aber weiß nicht, ob das halt immer so ist. Also es gibt halt auch Filme, da ist er eben nicht so drüber. Oder da passt es, wenn er so drüber ist. Aber so wie es halt jetzt war, fand ich es halt genau unpassend.
Ja, richtig, genau.
Aber vielleicht erzähle ich erstmal kurz was zu der Geschichte an sich. Und zwar basiert die Geschichte nämlich auf einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft ist vielen vielleicht ein Begriff, auch wenn die meisten wahrscheinlich nicht so tief in dem Thema drin sind. Ich eingeschlossen, also ich habe mich auch noch nicht so arg mit H.P. Lovecraft beschäftigt. Ich weiß, dass es da halt gewisse Sachen gibt, die aus dem Horrorgenre generell von ihm stammen. Also das Arkham an sich von ihm stammt. Das ist ja dann in den Batman-Comics übernommen worden. Der Film spielt ja jetzt auch in Arkham, sage ich mal, der Ort heißt so. Von Lovecraft ist das Cthulhu, das Necronomicon, was in den Evil Dead-Filmen dann drin ist, stammt von ihm. Und halt viele, viele Sachen aus dem Horrorgenre stammen quasi von Lovecraft. Und der hat, glaube ich, gelebt, weiß nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Genau. Also das ist schon alles sehr, 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 sehr alt. Ich weiß nicht, kennst du dich damit ein bisschen besser aus vielleicht?
Nee, ich habe mal Der Ruf des Cthulhu, habe ich mal gehört, ne, als Hörfassung. Ja. Aber ansonsten, nö, ich kenne auch nur zum Beispiel so Aquaman, ne? Da gibt es doch diesen einen Typen da, der sich den großen Helm aufsetzt. Ne? Ja. Der zitiert ja dann auch von H.P. Lovecraft und so.
Ja,
ich kenne da vielleicht zwei oder drei Geschichten. Keine Ahnung, aber auch nicht viel.
Aber aufgrund des Filmes habe ich mich auch dazu entschlossen, dass ich mir das eigentlich noch mal ein bisschen näher anschauen wollte. Weil in der Recherche habe ich mir die Kurzgeschichte oder beziehungsweise den Inhalt der Kurzgeschichte auch noch mal durchgelesen. Und das fand ich doch ein bisschen interessanter als den Film an sich. Dann habe ich mir gedacht, na okay, das könnte man schon mal sich noch mal antun. Wobei man sagen muss, dass es ins Deutsche übersetzt gar nicht so viel gibt von dem. Also er hat ja sehr, sehr viel geschrieben und es gibt auch wirklich fertige Komplettfassungen, wo du wirklich alle, keine Ahnung, 150 Geschichten oder so eben kriegst. Das gibt's aber nicht alles auf Deutsch. Also Deutsch ist halt wirklich nur so das Hauptwerk. Also dieses Cthulhu oder hier eben die Farbe aus dem All zum Beispiel. Das findest du auf Deutsch schon. Aber das andere bekommst du eben schlecht auf Deutsch. Und Englisch lesen oder englische Hörbücher, da habe ich dann doch immer die Muße nicht zu. Also das ist mir dann doch zu anstrengend, wenn ich permanent nur Englisch höre, sage ich mal. Weil ja, so ein Hörbuch ist halt doch eher mal zum Abschalten und Hören wirklich. Und dann, wenn du dich so arg drauf konzentrieren musst, ist halt schwierig. Ja. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wie gesagt, das basiert auf der Kurzgeschichte. Und da geht es um die Familie Gardner. Die zieht jetzt aufs Land, eben in das Arkham, was ich eben kurz gesagt hatte. Die möchten jetzt dem Alltagsstress entfliehen und haben sich so ein Landhaus besorgt. Die Mutter ist, weiß nicht, Bankerin oder irgendwie so Maklerin. Also die vertickt die ganze Zeit irgendwelche Aktien und macht an irgendwelchen Fonds umher. Was der Vater gemacht hat oder weiß ich nicht, ob ich das verdrängt habe oder nicht richtig mitbekommen habe.
Ich weiß auch nicht so richtig.
Der kümmert sich so ein bisschen um das Vieh in dem Haus.
Der ist Lama-Züchter.
Alpaka.
Ja.
Ja, aber das hat er ja erst so da übernommen. Also die sind ja erst da hingezogen. Die wohnen ja da noch nicht ewig. Also Der muss ja vorher auch irgendwas anderes gemacht haben. Aber wie gesagt, das wird, glaube ich, gar nicht so thematisiert. Die Tochter wird vorgestellt, die so ein bisschen esoterisch hexenmäßig angehaucht. Und der Sohn ist relativ normal, sag ich mal. Der hat einen Hund und der wird auch noch kurz gezeigt. Dann gibt es noch so einen Vermesser oder so ein Landschaftsarchitekt oder einer, so ein Geologe, der halt da Wasserproben nehmen soll. Und dann gibt es noch Chong von Cheech and Chong, der so einen Einsiedler spielt, der irgendwo da im Wald haust.
Genau, der eine oder andere kennt ihn auch von den wilden 70ern. Ne? Da ist das so ein bisschen der langhaarige Typ hier, der ältere, der von dem, wie heißt er nochmal?
Er spielt halt immer ein Hippie-Kiffer irgendwas. Also genau. er hat halt die eine Rolle einmal gekriegt und das ist halt jetzt, zieht er halt durch. Genau, die werden halt alle so ein bisschen vorgestellt, also sehr, sehr, schematisch halt beschrieben, also sehr, sehr eindimensional, sag ich mal. Also der Vater wird halt direkt so ein bisschen einfältig und der fängt halt an, die Lamas da zu züchten und der melkt die ja noch zwischendurch und sowas, wo du halt denkst, das ist ja auch schwierig. Die Mutter ist halt so fixiert auf ihr Business, die Tochter ist so esoterisch und der Sohn ist halt irgendwie, normal. Auf jeden Fall werden die Charaktere halt ziemlich eindimensional beschrieben, finde ich. Also, dass du nicht viel Spielraum mit denen hast. Also quasi die Geschichte ist durch die ganzen Charaktere schon vorgegeben.
Ja, man kauft es auch keinem ab. Also man kauft es keinem ab.
Das ist halt wirklich furchtbar. Also,
außer Nicholas und Chong, ne?
Ja, das Problem ist, du hast halt keinen richtigen Schauspieler außer Nicolas Cage. Und Tommy Chong würde ich halt auch schon so ein bisschen ausgrenzen. Der hat halt immer nur das gespielt und das nimmt dem halt auch jeder ab. Du siehst ihn halt und weißt genau, klar, das ist seine Rolle. Aber Nicolas Cage als einziger richtiger Schauspieler, sag ich mal, das ist ja jetzt auch schon wieder beleidigend eigentlich für die anderen, aber die kennt halt keiner und das auch zu Recht.
Ja, und, das sind schlechte Schauspieler auf jeden Fall.
Ja, richtig, genau. Und Nicolas Cage ist halt einfach nur drüber. Also die haben dem halt einfach gesagt, mach doch einfach, was du willst. Hauptsache, es wirkt halt übelst drüber. Und die beste Szene ist halt einmal das, wo er die Alpakas melkt und dann sagt, und dann irgendwann können wir sie noch schlachten und wir essen ihr Fleisch. Na klar, dafür holen wir uns nämlich die Alpakas. Und dann, wo er das Zeug in den Mülleimer werfen will und nicht richtig trifft und dann deswegen noch hochspringt und das reinwirft. Wie ein dreijähriges Kind.
Na, also meine Lieblingsszene ist auch zum Beispiel, wo ihn die Frau runter in den Keller schickt, der soll Wein aussuchen, ne?
Ja.
Und da haben sie dann wahrscheinlich auch gedacht, kommen die 2 Minuten, da kriegt man 90 Minuten voll. Und da ist er halt da unten, ne? Und hier den Zeigefinger vor den Mund gehalten, ne? Kopf schräg gehalten.
Ja, richtig. Wein nehme ich denn jetzt? Als ob er die letzte Folge knappe Stunde Gemütlichkeit gehört hätte.
Genau. Also mehr overacten kann man das Wein aussuchen richtig. Nicht.
Ich wollte gerade sagen, also wirklich die Kamera platziert, als ob er Parasite 2 gedreht hätte, wenn sie in den Keller runtergehen wollen. Und dann wird hier schauspielerisch abgeliefert, keine Ahnung, Theatergruppe von irgendeinem Gymnasium, 8. Klasse.
Naja, also ich finde, das macht aber Nicolas Cage aus und das kann keiner so gut wie er.
Ja, er ist der beste B-Movie-Darsteller, den es gibt. Wobei, nee, das glaube ich auch nicht.
Nee, nee, das ist aber unfair ihm gegenüber. Also ich kann nur, also jetzt mal so kleine Side, also mal eine kleine Exkursion machen wir mal an der Stelle. Auf Netflix gibt's ja auch Community, ne, die Serie, kennst du ja vielleicht auch.
Ja. Ja.
Ne? Und da gibt's ja eine Folge, die von diesem Abed Nadir, ist die Rolle, ne, gespielt von Danny Pudi. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich die eine von den späteren Staffeln, vierte oder so. Da geht es eben darum, ob Nicolas Cage nun ein guter Schauspieler oder ein schlechter Schauspieler ist. Und der fuchst sich dann eben so rein, ne, dass er dann am Ende halt wirklich halb durchgedreht, halb normal spielt. Eben so, genau wie Nicolas Cage. Und das ist wirklich klasse. Also man muss jetzt, man muss dazu sagen, ne, wir gucken alles, sowohl Community als auch jeden Film, in der Originalversion. Ne? Weil auf Deutsch würde da wahrscheinlich ziemlich viel verloren gehen davon. Ne? Wovon wir jetzt
ich weiß reden. Aber nicht, was da verloren gehen kann. Gerade jetzt bei Die Farbe aus dem All, bei Community glaube ich das schon. Das wird im Deutschen wahrscheinlich ziemlich ProSieben-like oder so reingedeutscht werden, dass das nicht ganz so schwierig ist. Aber Color Out of Space, also ob du das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch guckst, da glaube ich nicht, dass da viel Unterschied ist.
Außer bei Nicolas Cage.
Ja, natürlich. Aber ich gucke den Film auch nicht wegen dem Schauspieler von Nicolas Cage. Nee, ich gucke den, weil ich es gucken musste.
Ja,
genau. Genau, und auf jeden Fall, wenn die ganzen Charaktere halt einmal so ein bisschen angedeutet sind, kommt dann der große Wendepunkt im Film. Da schlägt nämlich ein Meteor ein in den Garten der Familie. Und alle sind in großer Aufruhr. Was ist das jetzt? Was ist da passiert? Und dieser Meteor, ja, ich sag mal, verschmilzt mit der Erde. Also die geht so ineinander über. Und die Farbe, die ja tragend ist für den Titel des Films, geht so ein bisschen in die ganze Natur über. Ja, geht irgendwann ins Grundwasser. Und von da aus greift es dann irgendwann auf die Familie und die Familienmitglieder über. Aber mehr möchte ich jetzt eigentlich zu der Geschichte an sich nicht sagen, weil das wäre dann schon alles relativ krasse Spoiler. Ja.
Ja, genau. Also man muss sagen halt, naja, wenn wir mal, schwierig. So richtig können wir den Film nicht empfehlen, ne?
Nee, das ist halt das Ding. Also wie wir es eben schon gesagt haben, also dieses Overacting an sich schon, dann die Sachen wie mit den Mägen von den Alpakas, dann sind die Effekte wirklich, wirklich furchtbar. Also ich kenne B-Movie-Horrorfilme aus den 2000ern. Also Sachen wie Pumpkinhead zum Beispiel. Die waren noch besser produziert als das. Und da kann ich einfach nur davon ausgehen, dass es halt wirklich Absicht war, die so schlecht zu machen, dass das halt einfach so wirkt. Weil halt, ich sag mal, in den 80ern war das ja so relativ groß, solche Filme zu machen. Und dass das so ein bisschen nostalgisch sein soll alles. Dass da nicht so viel mit CGI und großen Effekten gearbeitet wird, sondern halt mit irgendwelchen, ja, das sieht halt schon aus wie Masken und so schon Animatronics. Also siehst ja schon noch so ruckelige Bewegungen. Gerade wenn die Alpakas dann am Ende so kein Fell mehr haben und sowas, du weißt, was ich meine? Dann sieht das schon, also nicht animiert aus, sondern sehr, sehr so hakelig.
Ja.
Also wie Animatronics eben aussehen.
Ja.
Oh, aber was ich sehr, sehr cool fand, ist, woher das jetzt, also meine Idee eben davon auch kam, dass es halt so ein bisschen auf die 80er abzielen soll. Du hast so immer so Anspielungen auf alte Horrorfilme aus den 70ern und 80ern. Du hast einmal diese Poltergeist-Szenen, die ganz oft sind, also mit dem rauschenden Fernseher und das Kind sitzt so davor. Oder du hast einmal, wenn das Haus von außen gezeigt wird, ist die Beleuchtung genau gleich wie bei Unheimliche Begegnung der dritten Art, wenn das Raumschiff dasteht. Dass das halt so Andeutungen sein soll auf so ältere Klassiker im Horrorgenre. Geht ja auch so ein bisschen dann so in Richtung, weiß nicht, Exorzist noch so ein bisschen. Die Körperfresser kommen, was du nur gesagt hast, schon mal.
Das rufen deine Käsebällchen immer, ne?
Ja, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt.
Nee, ja. Mir hat vor allem, der Anfang hat mir gefallen, die fand ich richtig stimmig, wo diese Bilder von dem Wald kamen. Da war ich ja noch ziemlich überzeugt von dem Film. Da dachte ich, toll, der wird bestimmt gar nicht so schlecht. Ja, aber dann wurde ich der
Das habe ich mir das? Nämlich auch gedacht. Ne, bis zu dem Punkt, wo die Alpakas dann durchgedreht sind.
Und
wo ich die das erste Ende, Mal gesehen habe, da war es vorbei.
Ja, und das Ende, das war, fand ich auch richtig schade, weil ich das wieder gut fand, wo dieser Tommy Chong so erzählt, ne?
Ja.
Wo die so dieses Band dann abspielen oder so. Das fand ich auch cool.
Ja.
Aber alles dazwischen ist halt wirklich Müll nur.
Ja, das ist halt wirklich sehr, sehr viel Dreck. Ja. Aber, wie gesagt, ich habe ja eben erzählt, ich habe mal kurz über die Kurzgeschichte an sich drüber gelesen, beziehungsweise Wikipedia erläutert da ein bisschen mehr davon. Und da fand ich das eigentlich an sich relativ interessant. Also es spielt natürlich viel, viel früher. Also es spielt im 19. Jahrhundert. Ist nicht so modern gehalten, wie es jetzt eben war. Und da geht es halt viel mehr darum, dass die Familie sowieso schon da lebt und so ein Land hat und halt auch Ernte betreibt und so. Und dann halt auch vieles, also wenn dieser Meteor da eben einschlägt und diese Farbe dann übergeht oder so, dann halt viel, viel langsamer so durchdrehen, auch verrückter werden und das halt alles nicht so Schlag auf Schlag geht, sondern dass du da halt eher so einen Zerfallsprozess hast und die Leute halt reden darüber, dass die alle so merkwürdig werden und sowas. Und das finde ich halt an sich als Ansatz viel, viel interessanter als diese Hauruck-Methode, die es eben jetzt war.
Ja.
Also jetzt hast du halt gesehen, dass es halt so total abzielt darauf, blutig zu sein und so gore-mäßig und schon so ein bisschen eine Hommage an die alten Filme, aber ich bin der Meinung, man hätte aus dem Grundstoff schon eine sehr, sehr intelligente, modernen Horrorfilm machen können. Also eben der auf die Psychologie abzieht, halt wo die halt schon nach und nach eben verrückt werden. Dass du vielleicht noch die Ebene reinbringst, ob das verseuchte Grundwasser auf das Essen übergeht und vielleicht auf die Dorfbewohner oder auf die Stadtbewohner halt noch geht oder was halt so eine Sozialkritik sein soll, wegen irgendwelchen neumodischen Düngemitteln oder sowas, was halt rauskommen soll. Oder was vielleicht sein kann, was halt auch, was ich da so überlesen habe, ist, die Geschichte ist ja grundsätzlich aus der Sicht von diesem Geologen, Wasserprüfer oder was auch immer geschrieben. Und da gibt es halt den Interpretationsansatz von der Kurzgeschichte, dass es halt heißt, die Familie ist halt verrückt geworden, genauso wie er auch, aber ihm glaubt halt keiner oder so, dass das halt alles so mehr eingebaut wird.
Hm.
Und dass es nicht auf diesen stumpfen Aspekt runtergeprügelt, sondern wirklich viel intelligenter ausgeführt und was, dass du aus der Geschichte halt wirklich viel machen kannst. Weil ich fand den Film, wo ich den gesehen habe, ich gedacht, ist halt, die Geschichte ist halt auch null interessant. Aber dann liest du halt über die Kurzgeschichte mal drüber und denkst, ja, schon geil. Also es wäre zumindest eine ziemlich gute Grundlage gewesen dafür.
Ja, und das was du gerade angesprochen hast, das fand ich auch super witzig in dem Film. Das war diese Szene, wo er dann ein Interview hat mit einem lokalen Fernsehsender und er erzählt so und war so ernst, ne? Und auch so wie du sagst, es wird halt so dargestellt, ne, als ob der halt total der Spinner ist. Ja. Und dann regt er sich auch so auf im Wohnzimmer darüber und das ist auch so super witzig.
Hier. Nee, aber das ist ja nicht der Geologe, das ist ja Nicolas Cage.
Ja, genau, Nicolas Cage, ne?
Genau.
Hier, da steht dann
unten. Es steht da und ist diese Untertitel hier, keine Ahnung, hat UFOs gesehen.
Ja, genau, Whisky-Konnoisseur, ja. Siegen UFOs. Oh. Ja, naja, ja. Okay. Also, Tino, vielleicht noch ein abschließendes Wort.
Ja, war ein schöner Griff ins Klo. Vielen Dank, Tim.
Genau, ja, gerne. Als nächstes dann, ich weiß nicht, da hast du bestimmt keine Lust drauf, gucke ich dann aber Mom and Dad. Das ist auch noch von dem Produktionsstudio, ne? Außer okay. Mandy gibt es noch Mom and Dad und eben Color Out of Space. Okay. Ja, was dann hattest du mir aufgegeben? Ran?
Ja.
Ran ist ja auch von einer von den großen Regisseuren, der habe ich auch noch gar keinen Film gesehen. Tino, du?
Ja, nee, tatsächlich noch nicht. Deswegen war ich ja so drauf und dran, dass ich den auch sehen wollte und habe den dir gegeben.
Genau, von
ich bin eigentlich auch, ich bin auch nur auf den aufmerksam geworden, weil ja George Lucas so viel von ihm geklaut haben soll für Star Wars.
Mhm. Und zwar geht es um Akiro. Oh Moment, also peinlich. Um Akiro
Kurosawa.
Kurosawa. Ja. Genau, der hat jetzt gemacht, Mensch, Filmografie, die Sieben Samurai auf jeden Fall. Ja, die kennt
das ist der
ja
bekannteste
fast
eigentlich.
Aber ich
habe ich aber auch noch nicht gesehen. Nee, vor allem, aber er ist halt auch tatsächlich nicht zu bekommen. Also es gibt in Deutschland keine Fassung davon. Den kannst du
Ach,
in Deutschland
Quatsch.
So nicht kaufen. Nee.
Ach, hör
du kannst dir gebrauchte DVDs oder Blu-rays oder sowas kaufen. Da kannst du aber auch deine Lebensversicherung für auflösen. du kannst aber auch welche aus England importieren. Da bist du aber halt auch bei 30, 40 Euro bei einer gebrauchten DVD, ja. An sich gibt es so nicht zu kaufen. Ich habe auch gedacht, ich kann mir mal so ein Komplettpaket von dem kaufen oder sowas, hier mit die Sieben Samurai, dann eben jetzt hier die The Hidden Fortress gibt es noch, die jetzt verborgene Festung. Das ist ja das, wo Star Wars drauf basieren soll. Oder eben jetzt Ran. Aber vergiss es. Also da kommst du an das alles nicht ran. Also Ran habe ich noch gekauft bei Apple. Also da konnte ich den digital kaufen. Und den Vorgänger davon müsste ich jetzt noch mal kurz gucken. Aber du kannst ja in der Zeit mal schon mal weiter erzählen.
Naja, zum Beispiel gibt es ja da noch Rashomon. Oder auch hier, das ist auch perfekt eigentlich, ne? Die deutsche Übersetzung, Tino, von Rashomon. Was denkst du, was die ist?
Pokémon.
Das Lustwäldchen.
Ja. Das klingt aber auch eher so wie hier Abenteuer aus der Lederhose Teil 2.
Ja.
Teil 2, das Lustwäldchen.
Oder auch das Schloss im Spinnwebwald hat er zum Beispiel auch gedreht.
Ah, das klingt aber eher nach einem Ghibli-Film.
Ja, so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall.
Ja. Kage Musha, meinte ich. Das war der Vorgänger. Den habe ich noch bekommen. Also den gibt es auch normal zu kaufen.
Und hast auch schon geschaut?
Nee, den habe ich letzte Woche erst bekommen. Also ich achte ja meistens oder warte darauf, dass die Filme meistens bei Apple so ein bisschen ins Angebot kommen, dass die halt für 3,99 verfügbar sind zum Kaufen. Und da war der letztens dabei. Und dann hole ich mir da immer meistens so einen kleinen Vorrat und dann gucke ich die halt so nacheinander weg dann.
Ja,
genau.
Wir können ja auch mal so ein bisschen was, ich würde jetzt, man muss dazu sagen, ne, wir haben ja den, oder ich zumindest habe den Film auch im Original geschaut. Aber das ist ein bisschen schwierig, ne? Also es geht zum Beispiel, es geht um eine Fürstenfamilie, ne? Der Fürst heißt Tatsuyai Nakadai, ne? Und die hat seine drei Söhne, Akiro, Terao, dann.
Die heißen im Deutschen übrigens nicht so.
Nee. Nee, wie? Nee?
Nee, die hießen anders. Also es sind relativ aussprechliche Namen gewesen.
Ach so, hier.
Also nicht so, dass ich sie mir jetzt gemerkt hätte, aber.
Ja. Okay. Nee, Entschuldigung. Ich habe auch die Schauspieler jetzt vorgelesen. Das war jetzt mein
Ach so.
Ne? Also es geht um den Fürsten Hidetora Ichimonji. Ne?
Ja, Ichimonji, genau.
Dann die drei Söhne von ihm: Taro Takatora, Jiro Masatora und Saburo Naotora. Ne? Aber darauf würde ich jetzt gerne verzichten.
Ja, Tick, Trick und Track.
Ne, genau.
Sag doch einfach Tick, Trick und Track und Onkel Dagobert.
Genau.
Das also ist jetzt ein bisschen Dagobert, einfacher, wenn du das erzählen möchtest.
Also Onkel Dagobert ist der reichste und mächtigste Fürst, ne, im alten Japan und hat eben drei Söhne. Ne? Und von diesen drei Söhnen sucht er eben einen aus, ne, der eben jetzt für ihn die Macht übernehmen soll. Ne? Der behält seinen Titel und darf noch überall hin. Und will auf die Burg von einem Sohn, ich glaube von dem Sohn, dem er die Macht übergibt. Und
genau. Er sagt, er möchte immer wöchentlich halt wechseln. Er fängt bei dem einen an und dann geht er zum nächsten und dann wieder zurück und dann immer im Wechsel. Also möchte halt immer zu allen gehen. Ja.
Genau, und die anderen beiden Söhne, die sollen halt auf ihn hören, aber ne, haben sie halt Pech gehabt. Ne? Und ja, den anderen beiden Söhnen gefällt das auch nicht so richtig. Und dann geht's eben los, ne, mit so hier Intrigenspielen. Dann hat noch die eine Frau von dem einen Sohn des Fürsten, die macht dann auch mit und spielt alle gegeneinander auf. Die Söhne gegen den Vater, die Brüder gegeneinander.
Du musst vielleicht noch kurz dazu sagen, dass die am Anfang immer irgendwie denken, dass der Alte ein bisschen durchgedreht ist, weil das halt so plötzlich kommt. Und die erwarten das halt nicht. Und er sagt dann halt, okay, hier ich glaube zwar auch, dass ihr also einzeln noch nicht bereit dazu seid, aber dadurch, dass ihr drei seid, und dann macht er ja dieses Gleichnis mit den Pfeilen, Dadurch, dass ihr zu dritt seid und euch gegenseitig unterstützen könnt, dann schafft ihr das zu dritt schon. Ich möchte zwar immer noch Oberhaupt sein, aber ich gebe das jetzt an den Ältesten weiter, aber ihr beide unterstützt ihn bitte. Und dann macht er jetzt dieses Gleichnis mit den Pfeilen und sagt, hier einen Pfeil kann ich leicht durchbrechen, das kriege ich hin, aber drei Pfeile gleichzeitig kann man eben nicht durchbrechen, weil die sich halt gegenseitig stützen und dann sind die halt nicht kaputtbar. Und der dritte Sohn sagt ja hier, nee, kannst du vergessen, drei Pfeile kriege ich trotzdem durch, zerstört die und sagt hier, nee, ich möchte das alles nicht und wird ja dann verstoßen, weil er sich gegen seinen Vater auflehnt. Und wird dann eben verjagt, verstoßen und die ersten beiden, die müssen ja nun quasi sich, beziehungsweise der Älteste wird der Herrscher und der Zweite soll ihm halt ein bisschen dienen und soll ihn halt unterstützen. Genau. Und dann geht es ja darum, dass er, der Alte, zu dem Sohn hingeht, also zu dem ältesten Sohn und sagt, hier, du bist jetzt Herrscher und sowas, bla bla bla. Und der Sohn ihm aber sagt, ja, okay, du unterzeichnest hier aber jetzt dieses Schriftstück, wo drin steht, dass ich das bin, dass du alles abtrittst und sowas und eben nichts mehr zu sagen hast, sondern hier nur noch eben, ja, repräsentative Dienste hast, sag ich mal. Und da sagt er, nee, da habe ich aber auch keinen Bock drauf. Nur weil ich es dir versprochen habe, heißt das hier nicht, dass ich das jetzt hier unterschreibe und so. Und der fühlt sich dann so ein bisschen hintergangen. Und hat ein bisschen Angst wahrscheinlich auch, dass er eben dann eben so komplett verstoßen wird. Und hat dann eben keinen Bock und sagt, hier, ich ziehe zum Nächsten. Und sagt der älteste Sohn ja schon, okay, hier, gib die Nachricht schon mal an den Nächsten weiter. Und der weiß dann schon, dass der Alte kommt und dann hier so meint, er will jetzt die Macht nicht mehr abgeben und sowas. Und dann dadurch beginnt das ja, dass die beiden Ältesten sich so gegen den Vater auflehnen. Und gegen ihn eben beginnen, dann Krieg zu führen.
Genau.
Genau.
Richtig. Und man muss dazu sagen, ne, also ich habe den Film schon vor einem Monat geguckt. Tino, bei dir ist es noch nicht so lange her, merke ich.
Nee, ich habe den jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Deswegen ist es noch relativ frisch.
Genau.
Und aber ich muss aber auch sagen, ich habe den nicht im Original gesehen, weil ich den gar nicht im Original bekommen habe. Also den habe ich, wie gesagt, auch gekauft und da war aber auch nur die deutsche Synchronfassung dabei. Ja, das also ist aber auch tatsächlich, ich bin da jetzt nicht böse drum. Also.
Ja, also ich habe keine Probleme gehabt. Bei Videobuster habe ich hier Blu-ray gekriegt. Ja. Nee, oder DVD war es, aber auf jeden Fall im Original, mit Originalton.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, ihr merkt schon, ne, ihr habt schon gehört, das ist eine ziemlich komplexe Story, die aber auf jeden Fall trotzdem sehenswert ist, weil sie eben auch sehr clever arrangiert ist. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass es völlig von den Haaren herbeigezogen ist. Ne? Das macht in sich Sinn.
Die Geschichte ist ja auch alt. Also das hat ja auch Kurosawa gesagt. Also er hat sich die Geschichte, also er hat irgendwie angefangen, die Geschichte zu schreiben und hat mittendrin immer mehr und mehr mitbekommen, dass es sehr ähnlich ist wie Shakespeares King Lear oder König Lear. Und hat dann eben gesagt, er hat es dann doch komplett darauf umgeschrieben, dass es halt jetzt nicht so klingt, dass es jetzt billig geklaut ist, sondern er sagt, er möchte halt einfach seine eigene Interpretation davon machen.
Ja, und das war aber auch so eine Art Herzenswerk, sag ich mal wahrscheinlich, ne, von dem Kurosawa. Denn hier wurden zum Beispiel auch schon allein für die Kostüme, ne, lese ich gerade hier, da wurde schon
200 Jahre haben die Kostüme gebaut dafür.
Nee, 2 Jahre hat das schon gedauert, ne, die Kostüme zu machen.
Ja, 2 Jahre, das stimmt. Die haben teilweise noch Pferde aus den USA einfliegen müssen oder einschippen müssen, weil sie nicht genug hatten in Japan. Schon krass.
Ja, auf der anderen Seite wurde das aber auch in den Zeitungen in Japan wurde das so genannt, ne, die hier Tausende von Pferden und Hunderttausende Schauspieler. Ja. Aber es waren tatsächlich nur 1400 Statisten und 200 Pferde. Obwohl das ja auch schon viel ist. Ne? Die wurden aber so clever eingesetzt, weil in dem Film gibt es ja eben nicht nur eben diese Story, diese Drama-Story, ne, sondern gibt es auch richtige Schlachten. Ne? Ja. Halt, da fliegen die Fetzen. Und
das ist teilweise sehr, sehr brutal, ja.
Ja, und auch ziemlich gut inszeniert auch.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon krass. Er hat ja selber die ganzen Jahre vorher viele von den Szenen schon gemalt gehabt, auf Leinwand. Und hatte das eigentlich jahrelang immer vor Augen, wie er das inszenieren möchte. Und hat dann eben die Bilder genutzt, um die Kameraperspektiven einzustellen.
Ja, apropos, Akira Kurosawa ist, glaube ich, der Erste, ich weiß nicht, ob du es wusstest, der die Sonne gefilmt hat. Und vorher haben sie gesagt, das ist nicht möglich, die Sonne zu filmen.
Wie hat er das gemacht?
Nur der hat einfach die Kamera in die Sonne gehalten.
Ja, super. Da muss er dann aber anscheinend irgendeinen Filter oder sowas benutzt haben dafür.
Das weiß ich nicht genau, das kann schon sein. Das habe ich mal, wo habe ich das gelesen? Da habe ich schon wieder leider vergessen. Was auch noch interessant ist, der, ich glaube mit Sidney Poitier heißt so ein Filmemacher auch. Ich weiß jetzt leider nicht, ich suche die mal schnell, Sidney Poitier. Der hat auf jeden Fall ein Interview mit Sidney Poitier gemacht, weil das sind ja auch richtig schöne Landschaftsaufnahmen und sowas, ne?
Ja.
Vor allem am Anfang, da dachte ich ja, boah, was ist denn das für eine schöne Landschaft da, ne?
Ja.
Von diesen Hügeln da, ne? Die da so bergab gehen. Ach ja, Sidney Poitier, genau, das ist ein Schauspieler, zum Beispiel in der Hitze der Nacht hat er mitgespielt. Okay. Der hat ein Interview mit dem geführt auf jeden Fall und hat ihn halt mal gefragt, ne, wie das kommt, woher eben diese schönen Landschaftsaufnahmen gemacht hat, ne? Und der Film spielt ja irgendwann im 13. Jahrhundert oder so oder noch älter, ne? Und da hat er halt gesagt, ja halt, ne, rechts war die Coca-Cola-Fabrik und links die Autobahn, ne? Hat's gar nicht anders filmen können.
Aber es ist schon krass, also du hast halt riesige, extrem schöne Landschaftsaufnahmen, wo ich mir auch so gedacht habe, das sehe ich halt auf Japan gar nicht oder in Japan nicht.
Hm.
Wenn ich jetzt so Japan vor Augen habe, denkst du ja nicht an solche Landschaften, so ewig grüne Felder und so Waldstücken und sowas.
Das ja, sieht halt und da denke ich auch direkt so aus, an Studio Ghibli. Ne?
Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, wie Prinzessin Mononoke nämlich dargestellt wird in den, also die Landschaften, die da gezeigt werden, ist nämlich genau das gleiche, wie es hier am Anfang auch ist.
Ja.
Ja.
Und was mich gestört hat, ich habe den Film, ich habe den jetzt mit 4,5 Sternen bewertet. Was mich dann so ein bisschen rausgeholt hat, war dann doch irgendwie so die Kamera in ihrer Art. Denn ich dachte, so wie der Film gedreht war, da wäre der von 1960 oder so. Tatsächlich ist der Film aber von 1985.
Ja. Der hat ganz viele, viele Ähnlichkeiten mit diesen alten klassischen Sandalenfilmen, die immer so nachmittags kamen, früher Sonntagnachmittag. Hier Sindbad und die sieben, was weiß ich was.
Genau.
Und sowas. Genau die Art und Weise hat das teilweise in den Szenen zwischendrin.
Genau. Und wenn ich mir eben dazu.
In manchen Teilen relativ lang. Also hat sich schon gezogen. Und du musstest halt extrem aufpassen, wie jetzt die Verhältnisse von den einzelnen Personen untereinander sind und sowas. Das war schon schwierig. Also du musstest halt schon wirklich dranbleiben. Wenn du da mal eine Viertelstunde irgendwie nicht aufgepasst hast oder so, dann warst du halt auch direkt raus.
Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und das ist ja aber auch, richtig, ne? Also ist schon eher anspruchsvollerer Film.
Genau.
Genau. Ja, gibt's noch irgendwas dazu zu sagen? Also wer den noch nicht kennt, so Film-Cineasten, auf jeden Fall, die werden den wahrscheinlich
Die werden den auch sowieso schon gesehen haben. Wahrscheinlich. Die meisten.
Genau, aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen Anreiz dabei. Auch einer der besten Regisseure aller Zeiten, kann man jetzt so sagen, ne? Aber auf jeden Fall einer
der einflussreichsten. Also der ist zumindest einer der meist gefeierten Regisseure aller Zeiten.
Genau, richtig.
Ja.
Richtig.
Und was kann ich noch sagen? Was ich eben gesagt hatte, The Hidden Fortress, also die verborgene Festung, das, was die Grundlage für Star Wars sein sollte, den gibt's aktuell in der Arte-Mediathek. Zu gucken, kostenlos.
Ah ja, ach, auch nicht schlecht.
Ja, kannst du ja auch mal reinschauen. Der ist aber aus den 50ern und ist schwarz-weiß. Der ist wahrscheinlich ein bisschen schwergängiger.
Okay. Nö, gut. Dann kommen wir jetzt noch zur letzten Rubrik. Und zwar, Tino, hatten wir ja letztes Mal.
Ja, fast. Ist schon fast so lange her.
Ja, hatten wir damit angefangen, ne? Schauspiel-Almanach für angehende Sterne von morgen. Na, könnt ihr auch nochmal nachlesen auf die knappe Stunde Gemütlichkeit.jimdofree.com. Aber ihr könnt es auch hier hören. Einfach nur mal so ein paar Tipps, ne, von mir für euch Und vor allem auch für dich, Tino, ne, falls du auch mal Statist werden willst.
Mir hat auch das ganze Gesicht wehgetan letztes Mal, nach der letzten Folge.
Ja, ja.
Also die ganzen anstrengenden Übungen.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ja. Ne? Außer Nicolas Cage.
Außer Nicolas Cage, genau. Und Eigenlob stinkt, ne? Aber eben, ich muss es nochmal erwähnen, ne? Viele kennen mich eben aus Rollen wie Briefträger, Antiquitätenhändler und Aushilfskoch. Ne?
Mörder.
Zum Beispiel aus Mörder aus Serien wie Stürm der Liebe und Im Namen der Gerechtigkeit. Also auch wieder jetzt wieder entspannt.
Die großen Klassiker der deutschen Nachmittagsunterhaltung.
Genau, genau.
Und ich glaube, wenn es Barbara Salisch oder so noch geben würde, du wärst da auch schon dabei gewesen.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Ja.
Ne, also denk auch immer so ein bisschen an Sylvester Stallone und Jason Statham. Ne? Erstmal entspannen. Aber ihr wollt eben die Gefühle aus dem FF beherrschen. Ne? Ihr wollt die selbst hervorrufen und eben somit eure Zuschauer steuern emotional. Ne? Und wir hatten ja schon Freude, Angst, Verwirrung, Ekel, Brechreiz, Scham, Schmach, Wut. Was hatten wir noch?
Nee, wir hatten nur drei Stück.
Letztes Mal. Ach, wir hatten nur drei Stück?
Ja.
Ach ja, stimmt, okay, nee, okay.
Wir hatten nur bis Verwirrung. Also wir hatten nur.
Okay, Freude, Angst, Verwirrung. Okay.
Ja.
Und wie viel haben wir noch? Eins, zwei,
drei. Die drei Zustände der knappen Stunde Gemütlichkeit. Freude, Angst, Verwirrung.
Genau, genau. Die durchläuft ihr ja jedes Mal, wenn ihr
richtig
den Podcast hört.
nur jetzt wisst ihr auch, wie ihr euer Gesicht dazu verhalten müsst.
Genau. Und aber oder eben jetzt, ach, dann nehmen wir jetzt auch die nächsten drei. Ne? Nehmen wir Ekel, Brechreiz, das kennt der ein oder andere auch schon, der unsere Sendung gehört hat. Ne? Scham, Schmach und Wut. Ne?
Ja, das, genau das sind auch die. Das sind
jetzt
die, das ist eigentlich die von unserem letzten Quiz von vor anderthalb Jahren.
Was?
Ekel, Brechreiz, Wut, das sind die Emotionen von unserem Quiz von vor anderthalb Jahren.
Ach ja, genau, genau. Ja, da könnt ihr auch noch mal reinhören. Das gibt es wahrscheinlich auch noch online, oder?
Ja.
Das große Finale, was mich dann in die ewigen Film-Weltmeisterschaftsgründe eintreten lassen hat.
Ne? Ja. An dieser Stelle müsste ich eigentlich dazu noch mal sagen, dass ich dieses Jahr 1-0 führe und diesen Sieg mit Sicherheit auch bis ins Ende transportieren werde.
Ja, aber das ist ja wie der Rollstuhlfahrer wird jetzt Nummer 1 im 100-Meter-Lauf, weil sie den anderen allen ins Knie geschossen haben.
Tja, aber Hauptsache ins Ziel kommen.
Ja, ja, also nichts gegen Paralympics, ne? Aber war jetzt mal ein schlechter Vergleich. Genau, okay. Ja, also wir hatten, ich muss noch mal kurz mich sammeln, ne? Wir hatten Freude, Angst und Verwirrung, ne? Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch mitmachen würde. Tino macht es auf jeden Fall. Ne? Der stellt dann immer die Fotos von sich, stellt auf Instagram, hat er schon gesagt.
Könnte passieren. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal verliere, dann könnte ich das vielleicht machen, ja.
Genau. Also
ansonsten wir sind jetzt, könntest du das ja auch eigentlich jetzt machen.
Ich? Na,
ja.
Also,
nämlich du bist doch eigentlich unser Role Model. Du musst doch als Vorbild für alle vorgehen.
Von meinem Gesicht ist doch das deutsche Publikum gelangweilt. Ja, da kennt mich doch schon jeder,
Tino. Das stimmt auch.
Nee. Okay, also wo fangen wir an? Wir fangen an bei Ekel und Brechreiz, ne? Und Ekel, Brechreiz, muss man sagen, erstmal derselbe Tipp, ne? Wie wir euch den letzten Mal schon bei der Angst gegeben haben, ne? Angst ist eine schwierig zu zeigende Emotion, ne? Wenn man eben wirklich keine Angst hat, ne? Deshalb helfen viele Schauspieler durch Tricks nach, ne? Eine Empfehlung, um in die richtige Stimmung zu bringen, ne, kannst du eben in unserem Podcast-Archiv eine Spezialfolge zum König der Löwen finden. Ne? In dieser Folge singt Tino mehrmals. Ne? Und jetzt kommt, Achtung, mit Gänsefüßchen, mit seiner Singstimme bringt er sich ein. Ne? Und jetzt versucht ihr euch erstmal gedanklich wieder in dem Moment.
Du weißt, dass du auch mitsingst?
Ich singe auch mit, ja. Deshalb ist es ja auch, ja, ein bisschen schwieriger. Schwieriger Vergleich, weil da driftet man ja gleich wieder ins Fern ab. Naja, aber auf jeden Fall, ne, so mal da dran denken. So, und jetzt kommt's, ne? Dann die Lippen zu einem O formen. Hast du gemacht, Tino?
Ja. Ja.
Ne? Die Zunge berührt die Unterlippe. Dann die Augen und die Lider werden entspannt, ne? Bis man nur noch unscharf sieht. Ne? Versuch das mal, unscharf zu sehen.
Hatte ich vorher schon.
Ja. Und jetzt zum Schluss noch die Halsadern anspannen. Das ist Ekel und Brechreiz.
Okay.
So, dann als nächstes kommt Scham und Schmach. Na, also auch wieder für alle zu mitmachen. Ne? Den Kopf leicht nach rechts oder links unten neigen. Na? Mundwinkel neutral und die Augen schauen nach unten. So, jetzt die Stirn leicht runzeln und mit der rechten oder linken Handinnenfläche, je nachdem, zu welcher Seite der Kopf geneigt ist, also wenn man zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, wir legen uns auf den Kopf nach rechts unten neigen fest, ne? Dann nehmen wir die rechte Handinnenfläche, ne? Machen den an den Kieferknochen und die Wange, ne? Wobei die Finger nach oben zeigen. Ne? Und jetzt haben wir eben, das ist eben die von der Kamera weggeneigte Seite. Ne? Jetzt haben wir noch die andere Seite, ne? Welche die Gesichtshälfte nach vorne präsentiert. Ne? Da müssen wir nun mit der anderen Hand, die noch frei ist, also die linke Hand, ne? Die geht nach oben und mit dem Handrücken auf die Stirn, ne? Und Finger entspannt abstehen lassen. Das ist die Scham oder Schmach. Na, Tino, konntest du mir folgen?
Ja.
Wunderbar.
Eindeutig Scham und Schmach.
Okay, und dann, jetzt machen wir noch, ihr könnt es auch noch mal nachhören, ne? Und jetzt noch, da machen wir jetzt noch zu guter Letzt noch mal die Wut, ne? Ober- und Unterlippe schmal zusammenpressen. Dann je nach Intensität, wie wütend ihr seid, die Lippen wellen, runzeln oder ein wenig in der Mitte öffnen. Dann versuchen, das untere Augenlid weit zu öffnen bei beiden Augen. Ne? Den Kopf leicht nach vorne neigen und dann die Augenbrauen zur Mitte und nach unten zusammenziehen. Und da habt ihr schon die Wut. Bin gerade mal am Überlegen. Wir haben noch 4. Wollen wir jetzt noch einen nehmen oder beim nächsten Mal 4?
Die 4 heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wir sind ja jetzt schon bei der knappen anderthalbstündigen Gemütlichkeit.
Ja, richtig, richtig. Machen wir das nächste Mal. Genau. Und das soll ja auch ein kleiner Geheimtipp bleiben. Ne? Nicht, richtig, dass jeder auf einmal hier schauspielert hier. Da muss man schon alles schon
mal gehört haben. Jetzt gibt es nämlich noch die Hausaufgaben für nächstes Mal und dann ist schon wieder Bettchenzeit für unsere Zuhörer.
Stimmt. Stimmt.
Möchtest du, Mensch, anfangen?
Tino, kleinen Moment. Ich hatte vorhin, wusste ich es noch. Ich hatte mir schon einen rausgesucht.
Hat Nicolas Cage schon wieder eingedreht?
Nee. So, was hast du hier? Watchlist, da weiß ich noch, das war ungefähr auf Seite 3. Oder war das auf...
Ich muss unbedingt die Watchlist überarbeiten.
Auf Seite 4? War das auf Seite 4? Ja, ich hab's gleich. Ah, hier, genau, das wollte ich. The Florida Project.
Na, sehr gut. Das hatte ich vorhin auch fast für dich. Im Sinn.
Ja.
Ich bin aber knapp daneben gelandet.
Okay.
Und zwar habe ich ausgesucht für dich Paris, Texas von Wim Wenders.
Ah ja, der ist bestimmt auch nicht schlecht.
Ja, den gibt es nämlich aktuell auch in der ARD-Mediathek.
Denn ach, na jetzt hör doch auf.
Wim Wenders hatte, glaube ich, letzte Woche Samstag Geburtstag, bin ich der Meinung, irgendwie das gehört zu haben.
Okay.
Und da hat die ARD sich gedacht, sie hat alle Filme von ihm nochmal aufgeführt, also im TV gezeigt, immer mit kurzen Einführungen, was es geht und sowas. Und natürlich dann dementsprechend die ganzen Filme auch bereitgestellt in der Mediathek. Und das Schöne an der ARD und Arte Mediathek und sowas ist, dass du die Filme da auch wirklich legal, offiziell dir runterladen darfst.
Ach, na, jetzt hör doch aber auf.
Ja.
Ach.
Und ich denke, gerade sowas wie Paris, Texas oder so, das lohnt sich dann schon mal.
Ja, auf jeden Fall. Toll.
Das aber gleiches gilt, Gleiches gilt übrigens auch für Servus TV. Das ist da auch alles, also einiges verfügbar. Da ist dann sowas zum Beispiel dabei wie Life of Pi, gab es da letztens.
Ach, jetzt oder sowas. Auf.
Also das sind wirklich die großen Tipps hier.
Jetzt willst du mir aber was erzählen.
Absolute Schnäppchenjagd hier.
Ja, das ist ja klasse. Spitze.
Ja.
Toll.
Sehr gut. Dann haben wir es eigentlich schon, oder?
Ja.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Genau, macht euch schön gemütlich.